بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان، ومع اللقاء 29. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيد الله dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn und auch seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem Dars bezüglich unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar trägt diese Vortragsreihe den Titel Der Prophet, der Mensch, und wir sind beim Vortrag Nummer 29, und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fi Allah, ma zilna bayna yaday hadha al-unwan, idhhabu fa antum at-tulaqa. وبينا في اللقاء الماضي مدى عفو نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة الذين آذوه وآذوا أصحابه على مدار 21 سنة من عمر الدعوة، بل وطردوا النبي الأمين من مكة وفعلوا ما فعلوا، وعاد النبي فاتحا في العام 8 من الهجرة، ودخل مكة هذا البلد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة، وهو قبلة المسلمين، وهو رمز وحدة المسلمين، تهوي إليه أفئدة الموحدين، هذا البلد الحرام الذي لا يؤذى فيه الشجر ولا الحيوان، فكيف في بدن الإنسان؟ فلما دخله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دخله متواضعا ساجدا على ظهر دابته، مردفا خلفه أسامة ابن عفواً ونعم أسامة ابن زيد بن حارثة الحب ابن الحب. ولما جاءه من آذوه وآذوا أصحابه صاغرين خاضعين، قال لهم النبي الأمين: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وجاء عند الإمام أحمد أن النبي قال: نصبر ولا نعاقب، نصبر ولا نعاقب، مبينا هذا الخلق العظيم، خلق العفو عند المقدرة. فلما قدر النبي عليهم بأمر ربه عفا وصفح. كان هذا ملخص الدرس الذي مضى، وفي هذا اللقاء نواصل في هذا الباب الهام، هو باب العفو عند المقدرة. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind bei dem Thema angelangt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem 8. Jahr der Hijra Mekka, sharrafah Allah, eröffnet hat. Und als er auf, in der Stellung der Niederwerfung in Mekka hereinkam, als Form von Bodenständigkeit, was gegenübergesetzt ist der Überheblichkeit, und hinter ihm yani auch einer seiner Bediensteten Usama ibn Zayd, auch ein Sahabi Jalil, Usama ibn Zayd ibn Haritha, und als sie yani die Quraysh fragten ihn: Was wirst du mit uns machen? So fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Was denkt ihr, was ich mit euch mache? So sagten sie: Ein Bruder, Sohn eines Bruders, yani, wohlgemerkt, obwohl sie ihn aus Mekka vertrieben haben und obwohl sie ihm so viel Unrecht angetan haben und all seinen Gefährten, sagte er: geht, ihr seid die Freien. Damit hier nochmal verdeutlicht wird, yani, wie wenig Hass erfüllt, oder wie, dass es nirgends einen Platz, subhanallah, in dem Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, mit das, was sie ihm früher angetan haben, etc., sondern er hat gesagt, in einer anderen Überlieferung wird auch gesagt,
ماذا يقال في الرواية الأخرى عن النبي؟ نصبر ولا نعاقب.
In einer anderen Überlieferung wird auch gesagt, wir sind geduldig und wir rächen uns nicht, oder wir bestrafen nicht aus Rache. Ja.
يقول المصنفون: لقد كان حال محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء الكرام إذا اعتدى عليهم قومهم بسب أو ضرب أو غيره أن يمسح أحدهم الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الحديث عند الإمام البخاري، بيان لشيمة من شيم الأنبياء والمرسلين، وهي شيمة العفو عند المقدرة. يتحملون من أقوامهم الكثير والكثير من العنت، من سب ومن طعن في الأعراض، بل ومن ضرب، ويمسح أحدهم الدم عن وجهه وهو يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لأن المقصد من إرسالهم الرحمة، ما أرسلهم الله تعالى إلا رحمة، رحمة وعدل. لذا كانوا عليهم الصلاة وأزكى التسليم يتحلون بهذه الصفة الغالية العزيزة النادرة في واقع المسلمين اليوم: إلا من رحم ربي وعصم، وهي شيمة العفو عند المقدرة. كان عفوهم عن الكافرين وعن المعاندين وعن الذين يقيلون الإذاء كيلا لهم، فما بالنا بالمسلمين؟ كيف نتعامل مع إخواننا المسلمين؟ يعني يصعب على المرء أن يعفو عن أخيه. إذن هو لم يتأسى ولم يقتدي بالأنبياء ولا بالمرسلين، لأن من تأسى حقا لابد أن يتحلى بالخلق الكريم، وهذه آفة عند من يدعون الالتزام إلا من رحم ربي وعصم. تجد قد يحصلون علما ونصوصا وروايات، لكن يفتقدون الأدب ويفتقدون الخلق، يفتقدون التربية، وهذا ما نعاني منه في واقع المسلمين اليوم، أزمة الأخلاق. قلت لكم وأقول وأكرر أن المنهج يقوم على محاور ثلاثة: الأول العقيدة الصحيحة، الثاني الأخلاق الكريمة، الثالث الفهم للمنهج وهو فهم الصحابة. فالبعض يهتم بأبواب العلم المختلفة ويجمع نصوصها ويحصل مسائلها، ولكن ما حصل خلقا كريما، وما تأدب بأداب الأنبياء والمرسلين، وما تأدب بأداب القرآن الكريم، فبالتالي يكون بتحصيله للعلم وبالا على الدين وليس نفعا للمسلمين. هذه آفة لابد أن ننتبه لها. لما تقرأ القرآن والسنة تجد أن الخلق الكريم يرتبط ارتباطا وثيقا بالاعتقاد. أخلاقنا تستمد من عقيدتنا، من إيماننا. فعندما تقرأ مثلا قول نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان للجار خلق يستمد منين؟ من الاعتقاد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني اللي عنده عقيدة صحيحة لابد أن تثمر هذا الخلق، فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كرم الضيف خلق يستمد من أين؟ من العقيدة. يبقى الذي لا يكرم ضيفه ليس بصاحب عقيدة صحيح، عنده غبش في الاعتقاد. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصم. يبقى اللسان غير منضبط، جي منين؟ من خلل في الاعتقاد، لأن العقيدة الصحيحة الذي يؤمن بالله واليوم الآخر مش ممكن يطلق لسانه في الشر أبدا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله سميع وأن الله بصير وأن الله عليم، فكيف أتكلم بكلمة تغضبه؟ لأنه يعلم أن هناك يوم للحساب والجزاء يجازى فيه العباد على أعمالهم ما قدموا وما أخروا، فكيف يتكلم في الشر ومحاسب على كل كلمة؟ لذا قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية: من صمت نجا. من صمت نجا، يعني اللي يسكت عن الشر نجا وفاز وفلح أفلح، إنما اللي بيتكلم في الشر دي مشكلة. يبقى لابد أن يراجع معتقده، لابد أن يراجع إيمانه، لأنه ما أوتي إلا من قبل غبش في العقيدة، لأن صاحب المعتقد الصحيح لابد أن يكون صاحب خلق كريم. ولذا انظر للأنبياء والرسل كيف كانت أخلاقهم، رباهم الله عز وجل على شرعه وصنعهم على عينه، فكانوا يستقبلون إيذاء أقوامهم بالعفو وبالصفح. لماذا؟ لأن الخلق ثمر من ثمار الاعتقاد، من ثمار الإيمان بالله عز وجل، من ثمار الإيمان باليوم الآخر. لذا من تدبر علم أن الأخلاق ثمرة من ثمار العقيدة الصحيحة. كثيرون هؤلاء من الشباب الذين حملوا راية الطعن والسب والقذف تكثر مجالسهم بالغيبة والبهتان والأكاذيب والأضاليل، يسبون ويسخرون من أناس ربما سبقوهم إلى جنة الله رب العالمين بأعمالهم وفضلهم، ولا يستح أحدهم أن يستخدم أقذر العبارات. أحيانا أتجول على بعض المواقع لأمثال هؤلاء، يبدأ يتهم الناس اتهامات عجيبة يستحي المرء أن يسمعها بأذنه فضلا عن أن يتكلم بها بلسانه. يتهم هذا بكذا وهذا بذاك ويصف بالحيوانات أوصاف متعددة، هذا خروف، هذا مش عارف إيه، كلام كده عجيب جدا. وللأسف بعضهم يبدأ يستدل بالقرآن، يقول لك الله تعالى قال فمثله كمثل الكلب يا ولدي، هذه نزلت في رجل كافر من بني إسرائيل أتاه الله العلم فانسلخ من العلم، وانسلخ من الآيات، وكفر بالله الواحد الأحد، وحارب دينه، وحارب الأنبياء، وحارب الرسل، فكيف تلصقها بمسلم وإن أخطأ؟ فدي قضية ننتبه لها. أحيانا بعضهم لا علم له ولا تأصيل ولا، ويبدأ يسخر ويتهم ويسب ويطعن، وفي من؟ في أناس من أهل العلم وأهل الفضل، حتى وإن أخطأ وإن أساء فهم بشر يصيبون ويخطئون. كم علموا الناس التوحيد، وكم علموا الناس حب السنة وحب التمسك بها، فإذا بهؤلاء شباب صغار سبحان الله يبدأ يتطاول ويسب ويفسق ويبدع. يا ولدي أهل البدع لهم علامات، فاتق الله، والذي يتكلم عن أهل البدع ويبين حالهم هم العلماء الثقات الذين تأصلوا في العلم، مش حدثاء الأسنان اللي يمكن ما يدري كيف يدخل الخلاء على سنة نبي محمد ويبدأ يصول ويقول ويتهم. فهذه آفة خطيرة نشأت عن غبش في الاعتقاد، لأن صاحب المعتقد الصحيح يا أخي يلتمس البراء لإخوانه ويدعو لهم بصلاح الحال، إن أخطأوا نصح لهم فيما بينه وبينه ورد الأمر للدليل، ولكن لا يسب ولا يطعن. ما كان هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام حتى مع الكافرين، حتى عندما دعا لأناس بأسمائهم لما فعلوه في المسلمين من إذاء وتنكيل نهاه الله عز وجل. يوم أحد كسرت ربعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وسقط النبي في الحفرة وأشيع أنه قتل وفر أصحابه وسلب النصر من أيدي المسلمين، فدعا النبي في قنوط على أناس بأسمائه كأبي سفيان بن حرب، سهيل بن عمرو رضي الله عنهم دخل الإسلام فيما بعد، وظل يدعو عليهم شهرا كاملا حتى نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. يا الله، الله ينهى، نعم ينهى نبيه، هؤلاء كتب الله لهم في علمه أنهم يتوبون ويدخلون الإسلام، ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم، وكتب الله عليهم سبحانه وجل جلاله. فشوف التربية والأدب مع أناس كانوا مشركين وآذوا النبي الأمين وآذوا أهل الإسلام، فينهى النبي عن ذكرهم بأسمائهم بأعينهم في الدعاء، لأن رسالة الأنبياء رسالة رحمة. فننتبه لهذه القيم. النبي ما كان سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق. طب من أين أتوا هؤلاء بما يأتون به من سباب؟ نسأل الله السلامة. هل هذا هو هدي نبينا؟ الإجابة لا. ويبدأ يتمسك بعضهم بأقوال لبعض التابعين أو بعض السلف، حتى وإن قالوها يا ولدي ارجع للأصل، اللي يخالف منهج النبي خلاص بشر يصيب ويخطئ، لكن لا تأخذ منهجه وتترك منهج نبيك في التعامل مع المخالف. يبقى ننصح له بأدب ونذكره بالله عز وجل ونأخذ بيد رحمة الله وندعو له أن يرده الله عز وجل عن خطأه، ونبين الصواب بالدليل، لكن لا نسيء، لا نسب، لا نطعن، لا نجرح. نعم يا ولدي. قتلت عليك؟
لا. in dieser Geschichte lernen wir die Lage der Propheten kennen und dass sie als Barmherzigkeit zu den Menschen entsandt worden sind. Denn jeder Prophet wurde von seinem Volk, yani, wurde ihm Schaden zugefügt etc., bis das Blut yani, in sein Gesicht kam. Und jeder von ihnen wischte sich das Gesicht weg, das Blut weg von dem Gesicht und sagte sich, O Allah, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, oder möge Allah sie recht leiten, sie wissen nicht, was sie tun. Auch sehen wir, dass die Propheten eine Barmherzigkeit gegenüber den Kuffar waren. Und diese Sache vermisst man heutzutage sehr, sehr stark unter den Muslimen selbst. Yani jemand schadet dir auf eine Art und Weise und man unterlässt das Reden mit ihm, man unterlässt den Kontakt zu haben mit ihm aufgrund dieser Sache, obwohl dieses in der Religion verboten ist. Außerdem, wenn wir diese Texte lernen, قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, und wir die Aussagen unserer Salaf lernen und dass sie sich nicht auf unser Benehmen widerspiegelt, dann hat dieses Wissen keinen Nutzen. Dann ist dieses Wissen sozusagen nichts wert, denn das gute Benehmen, deren Quelle ist das Wissen und die gute Religion. So sollte sich jeder darüber Gedanken machen, ob er diese Religion richtig verinnerlicht hat, ob die Quelle des Islams bei ihm richtig vorliegt. Denn wie wir wissen, die Grundzüge eines Menschen als Muslim ist erstmal die reine Aqida und danach das gute Benehmen und auch das Verstehen in der Religion, das Verständnis. Denn manchmal, der Beweis reicht nicht, sondern man muss das Verständnis haben, man muss die Beweise unterscheiden können, wann und was etwas bewiesen wird. Und manche, möge Allah uns bewahren, haben nur die Aqida und das Verständnis in der Religion und das Benehmen fehlt total. Und wenn das Benehmen fehlt, dann gibt es in der Aqida und in dem Verstehen gibt es Mangel, ohne Zweifel. Und diese Leute mit ihrem Wissen, das sie haben und das sie tragen, schaden der Religion mehr, als dass sie Nutzen bringen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der ist gütig zu seinem Nachbar. Außerdem sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der ist großzügig gastfreundlich. Das heißt, wenn ich jetzt Besuch bekomme und ich bin nicht gastfreundlich zu meinem Gast, dann sollte ich mich fragen, wo meine Lücke ist, entweder in der Aqida, in dem Benehmen oder in dem Verständnis dieser Texte. Denn irgendwo ist ganz, ganz sicher ein Fehler, den ich aushebeln muss. Außerdem sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und dies ist auch eine Eigenschaft, die sehr, sehr viele Muslime von uns vermissen, dass man einfach über gewisse Dinge nicht spricht, beziehungsweise, dass man über Sachen, die Unheil bringen, einfach ruhig ist. Sachen, die mit Fitna verbunden sind und so weiter und so fort. Man schweigt besser, als dass man irgendein Feuer entfacht. Wie aus dem Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hervorgeht, den ich eben hervorgebracht habe. Manche von sogenannten Schüler des Wissens machen Riebe und packen Beschimpfungen aus und packen dies und das. Und das nur, weil ein Gelehrter manchmal vielleicht einem Madhab widerspricht. Und da fehlt das Verständnis, dass man diese Toleranz hat. Oder jemand versteift sich darauf, dass ein Sheikh, der seine Grundzüge der bekannt ist für die Grundzüge in der Sunna und dass er den Leuten den Tawhid beigebracht hat und alles. Und dann macht dieser Sheikh macht einen Fehler. Und das liegt daran, weil er kein Prophet ist, der in der Religion ma'sum ist und auch kein Engel, der nahegestellt ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir alle sind in dieser Lage, in der wir Fehler machen können. Keiner von diesen Gelehrten ist ma'sum, dass er keine Fehler macht. Und dann kommen die Schüler des Wissens und sagen, der hat hier und da eine Bid'a gemacht und der hat das und das. Da sagen wir, ach, guck mal, welche Arbeit der in die Dauer reingesteckt hat. Wo seine Grundzüge sind. Sind seine Grundzüge Sunnah oder nicht? Wer hat einen Fehler gemacht? Ist er ein Engel oder ist er ein Prophet? Ist er nicht? Anstattdessen sehen wir, dass Leute über die Gelehrten reden, Mubtadi'in, Fasiq, Fajir, was weiß ich, all diese Begriffe, die ein Sheikh, yani von Ahl Sunnah wal Jama'ah, der tiefes Wissen hat, aber in einer Angelegenheit mal einen Fehler gemacht hat, diese Sache dürfen wir ihm nicht zusprechen. In Raswat Uhud, als die Kuffar dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erheblichen Schaden zugefügt haben und als
auf dieser Mirfar gibt es ja immer dieses, diesen Stab. Das yani, hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier getroffen. Und die Sahaba haben sich bemüht, das rauszunehmen. Und er ist auf den Boden gefallen und wurde fast getötet. Und man hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getötet worden ist. Weil jemand, der ihm sehr, sehr ähnlich war, einer von den Sahaba, radiallahu anhum ajma'in, jemand von dem ist gestorben und der sah den Propheten sehr, sehr ähnlich. Und dann sagte man, der Prophet ist gestorben. Und dann die Sahaba, die haben wie einen Schrecken bekommen. Die haben nicht mehr diese Kampfemotionen gehabt, die haben nicht mehr diesen Antrieb gehabt. Ja, die Muslime waren in einer Lage sehr, sehr eng und sehr, sehr schwierig. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht mit Namen, namentlich macht er Dua gegen diese Leute, die das gemacht haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala verbietet es ihm danach, mit den Namen gegen diese Leute zu sprechen. Denn diese Leute sind danach, haben sie Tauba gemacht und sind zum Islam übergetreten. So sehen wir, dass yani, selbst gegen die Kuffar namentlich Dua zu machen und sonstiges, nicht von dem Benehmen von uns ist, egal wie viel Schaden wir zufügen oder nicht. Wir wissen nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, so sollte der Muslim kein Schimpfender sein, keiner, der Riba macht, keiner, der Namima macht, keiner, der auf die Fehler der Gelehrten, hafidhahumullah, dass er die Fehler dieser Gelehrten aufsucht, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer die Fehler eines Menschen sucht und hintergeht, Allah wird seine Fehler in seiner eigenen Familie aufdecken, auch wenn er nicht aus seinem Haus rausgeht. Yani, diese Sache ist sehr, sehr gefährlich, liebe Geschwister, so sollten wir aufpassen, was wir mit unseren Zungen sagen.
إذن قضية الشدة على المخالف إذا علمنا أن فلانا من أهل البدع الداعين للبدع وهذا يكون عن طريق أهل العلم فهم الذين يستطيعون إقامة الحجج والحكم على الناس من خلال أصول أهل السنة والجماعة فكيف أتعامل مع المبتدع الداعي للبدع أولا لا أجالسه هذه واحدة ولا أحصل على يديه العلم هذه ثانية وأحذر الناس من بدعته وأحذر الناس من شره صيانة للشريعة ولا أطعن فيه ولا في عرضه ولا أخوض علماء السنة من سلف الأمة في باب الجرح والتعديل صيانة لسنة النبي محمد كان لهم أدب حتى في الجرح عندما يسأل أحمد عن فلان يقول أقرأ حديثه شوف الأدب أقرأ حديثه يعني هذا الرجل لا يقبل له حديث لماذا؟ لأنه ليس من أهل الصدق وليس من أهل العدل خلاص إذن حكم عليه أحمد بالتجريح ولكن بأدب وكان يقول عن غيره فلان لا شيء معنى لا شيء خلاص يعني لا يقبل حديثه لا تأخذ عنه الحديث واضح لكن ما سبه ما خاض في عرضه ما طعنه أبدا لأن الهدف حفظ الشريعة طب خلاص ما تسمعش منه العلم خلصت فلان ليس من أهل السنة خلاص يعني مبتدع فما تسمعش منه العلم واضح لأن صاحب بدعة يدعو لها إنما مش نخوض ولا نسب ومجالس للغيبة ومجالس للطعن وخوض في الأعراض لا يسلم أولاده ولا يسلم أهله من شر هؤلاء طب يا أخي هو عنده بدعة معينة وعنده شوف حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة عن الشيطان قال صدقك وهو كذوب الأصل في الكذب ما تاخدش عنه حاجة إنما في المسألة دي حق خذها يا الله وده مش معناه ناخد العلم عن أهل لا ده عندما نتحدث معهم إن نظرناهم أو أردنا إقامة الحجج عليهم فساقوا لنا دليلا صحيحا على مسألة عندهم مقبل ولا نرده لأنه جاء من عندهم فلا نرد الحق لأنه جاء من مبتدع لا نقبله لأنه حق لكن لا ناخذ علما عنهم لذا قلت صدقك وهو كذوب هذا الأدب يا إخوة وحاجة مهمة أو لازم نتعلم الإنصاف يبقى ده مع المبتدع الداعي للبدع نعم نحذر من شره في باب العلم ده بالبدعة مش نخوض فيه ده انت تلاقي بقى كذاب مخرف محرف وتلاقي بقى ألفاظ قدي كده هذا منافق لا 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 يا ولدي انتبه الله يرضى عليك لقولك، أنت تكفر الناس. النفاق ينقسم قسمين، فأي القسمين تقصد؟ هناك النفاق الأكبر وكفر وردة، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهناك نفاق العمل وقل من يسلم منه، فأيهما تقصد بقولك هذا؟ هذا فاجر، فاجر، هذا مجرم. يا ولدي الإجرام قد يطلق على الكافرين، يا ولدي انتبه لكلامك، أحيانا ألفاظ أنت لا تعي معناها ولا تضبط معناها تبدأ تطلقها هكذا في الناس، ودي مشكلة. هتقول لك بيكفره، ما أنت بتكفره ولا إيه؟ ده أنت اللي بتكفر، عمال تكيل بالألفاظ الضخمة وأنت لا تعي معناها، واضح؟ ودي مشكلة خطيرة أوي، انتبه لها. فين الخلق؟ فين العدل عند الحكم على الناس؟ دي قضية مهمة أوي. طيب نيجي بقى لأهل السنة، أهل الحق، وهم بشر يصيبون ويخطئون، قد يكون العالم من أهل السنة والدعية من أهل السنة، طالب العلم من أهل السنة، ولكنه أخطأ، بشر يصيب ويخطئ. أصحاب النبي كانوا يخطئون وكانوا يختلفون، واضح؟ طيب أخطأ في مسألة أو في مسألتين أو في ثلاث، لابد أن نتعلم معه الإنصاف، بمعنى نفرق بين الخطأ والمخطئ. الخطأ نرده بالدليل، هذا خطأ ونحذر منه ونبين الحق فيه بالدليل إن كنا من أهل العلم. طب هو نحفظ قدره ولا نسقطه، لأنه عالم طالب علم داعية من أهل الحق، لكن له زلة، له هفوة، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط الأنبياء والرسل، غيرهم يصيب ويخطئ، فبالتالي نتعلم معهم الإنصاف كما فعل ابن القيم مع شيخه عندما اختلف معه في بعض المسائل، فقال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين الحق بالدليل مع بيان منزلة الشيخ. قال شيخنا حبيب إلى قلبنا، أدي الأدب. لكن اليوم لو اختلفت مع إنسان خلاص أمر عجب، وكما قال القائل إذا أحسنت 99 مرة وأسأت مرة واحدة فإن البشر ينسون لك 99 ولا يذكرون لك إلا السيئة، والرب جل جلاله إذا أخطأت 99 مرة وجيت استغفرت مرة يغفر لك ما مضى من عملك ويبدل إلى حسنات. فلماذا لا نتعلم العفو والصفح؟ لماذا لا نتعلم الإنصاف في الحكم على الناس؟ دي قضية مهمة قوي. يبقى نفرق بين واحد من أهل السنة أخطأ، وبين مبتدع يصر على البدع ويدعو للبدع، فشدتنا عليه حرصا على الشريعة وتحذيرنا منه حرصا على السنة، ولكن لا نخوض في عرضه ولا نخالف منهج نبينا، بل نتعلم الأدب والإنصاف ونرجو له العودة وندعو له بذلك أن يرده الله عز وجل للحق، ونسعى وندعوه ونذكره. لكن كأن هناك من يريد أن يتشفى في الناس، انتقام، نريد أن ننتقم من فلان، وهذه ليست شيمة أصحاب المعتقد الصحيح. نعم، واضح هذه المسألة؟
So sollten wir ebenfalls das gute Benehmen bezüglich der Leute aufweisen, die Fehler in der Religion machen. Hier Gelehrte explizit. Einer der Salaf, jetzt bezüglich der Leute der Bid'ah, einer der Salaf wurde über einen der Ahlul Bid'ah gefragt bezüglich seines Hadithes. Dann sagte er, ich hasse seinen Hadith. Das heißt, übersetzt sozusagen, ich nehme seinen Hadith nicht. Wenn ein Hadith von ihm kommt, er ist für mich, mit diesem Hadith arbeite ich nicht. Genauso sagte ein anderer, der Salaf, dieser ist nichts. Das heißt, dieser Hadith ist nichts, den nehme ich nicht bezüglich auf den. Aber diese Leute haben nicht über den geredet. Der ist dies und das und der Heuchler und weiß, yani, was die Leute heutzutage alles über diese Leute sagen. Wenn eine Person nicht von unserem Manhaj ist, von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dann nehmen wir einfach kein Wissen von ihm und fertig. Wir reden nicht über ihn, wir reden nicht über seine Familie, wir reden nicht über seine Jama'ah, wir reden nicht über seine Moschee. Das lassen wir alles zur Seite. Alles, was wir wissen müssen, okay, er ist von Ahlul Bidah, das heißt, der diese Bidah einführt und der zu dieser aufruft. Das heißt, da ist der Unterschied, dass man einer von ihnen ist und dass man noch zu dieser Sache aufruft, zu dieser Neuerung in der Religion. Wir nehmen das Richtige, wenn es von dem Falschen kommt, aber nur, weil es das Haq ist, weil es das Recht ist. Wenn alles andere nehmen wir nicht, beispielsweise einer von denen kann schon mal etwas Richtiges sagen, dieses nehmen wir dann auch an, aber alles andere, was gegen unseren Manhaj spricht, das nehmen wir nicht. Und wir sollten aufpassen, weil es gibt zwei Arten von Bidah, yani Bidah, die zum Kufr übertreten lassen und Bidah, die nicht zum Kufr übertreten lassen. So sollten wir aufpassen mit Begriffen wie Heuchler, Lügner, Träumer, Verbrecher. Yani der Sheikh Hafizullah erzählt, wenn er manchmal auf Internetseiten ist, dass er manchmal yani Begriffe liest, die nicht zu jemandem passen, der dieses Wissen hat. Yani, dass er einfach so, ich sag mal, unbestimmt auf Leute loshämmert. Das ist ja schon ein verbaler Angriff. Das ist, wenn er von Ahlul Bidah ist. Das heißt, die erste Sache, wir nehmen von ihm kein Wissen. Die zweite Sache, wir sitzen nicht mit ihm. Und die dritte Sache ist, wir warnen vor ihm. Aber wir warnen vor ihm heißt nicht, pass auf, der ist das und das und dann wieder über ihn lästern und die ganzen Gerüchte verbreiten, sondern wir sagen, Bruder, besser nicht, besser Abstand halten. Es gibt Gelehrte, die sind bestätigt, die sind yani, mashallah, tief in der Religion oder sonst was. Man ratet davon ab, weil es als Schutz vor unserer Sunna, yani unsere Sunna kann man nur mit unserer Sunna verteidigen. Du kannst etwas nur mit der Barmherzigkeit der Sunna verteidigen. Wenn du etwas mit entgegengesetzt der Sunna verteidigen willst, so wird das nur fehlschlagen. Das, yani, bezüglich der Leute, der Ahlul Bidah, die bestätigt worden sind von den Gelehrten, dass sie von Ahlul Bidah sind, denn diese Sache, die beschließt nicht irgendjemand, sondern die Großgelehrten, das bezüglich diesen Leuten. Bezüglich jemanden von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, das heißt, einer der Gelehrten, der bekannt ist für sein Tawhid, der bekannt ist für seine Da'wah, für die Sunnah, der bekannt ist für seinen geraden Weg, aber er hat in einer Sache einen Fehler gemacht. Und wir sollten wissen, auch die Sahabe haben Fehler gemacht. Yani derjenige, der über diese Leute reden wird, ihm fehlt nicht mehr viel und er wird anfangen, über die Sahabe radiallahu anhum ajma'in zu reden. Das heißt, wir sollten in dieser Sache nachsichtig und barmherzig sein. Wir unterscheiden zwischen dem Fehler und dem Fehlen und dem Fehlermacher oder demjenigen, der den Fehler macht. Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnt etwas über seinen Sheikh und schaut mal, wie barmherzig diese Aussage ist. Yani, das ist eine Sache, in der er dem Manhaj der Ahl Sunnah wal Jama'ah widersetzt hat, dieser Sheikh. In dieser Sache hat er einen Fehler gemacht. So sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, unser Sheikh, er liegt uns am Herzen und wir lieben ihn. Aber hier ist er in einem Fehler geraten. Das heißt, erstmal zeigt er die Stellung von diesem Gelehrten, welche Güte wir ihm zu verdanken haben und so weiter und so fort. Und dann sagen wir, aber bei dieser Sache nehmen wir dieses Wissen nicht von ihm oder bei dieser Sache akzeptieren wir den Fehler nicht. Aber wir unterscheiden zwischen dem Fehler und dem Fehlermacher. Wir reden nicht über seine Ehre. Seine Ehre bleibt gewahrt. Wir wahren diesen Gelehrten. Wir reden nicht über ihn. Er ist ein Mensch, so wie jeder Mensch auch, so wie die Sahaba radiallahu anhu Menschen waren und auch Fehler gemacht haben. Und so wird jeder Mensch von uns Fehler machen. Weil der Isma ist gestorben, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, ist diese mit ihm gestorben. Jeder Mensch wird Fehler machen. Auch ein Beispiel, das der Sheikh gegeben hat, yani, subhanallah, manche Shuyukh, sie verschwenden ihr Leben, opfern sie der Da'wah und ihr Leben opfern sie auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und dann macht er einen Fehler Und dann ist er für eine Gruppe von Menschen ist er yani ein Mubtada oder sonstiges. Möge Allah uns bewahren. Das Beispiel, das der Sheikh gegeben hat, yani ein Mensch tut 99 Fehler, 99 gute Sachen und macht danach einen Fehler. Danach wird man diese 99 Sachen vergessen, aber auf diesen Fehler wird man immer stetig drauf rumhacken. Aber man, yani man benimmt sich ihm gegenüber, als hätte er gar nicht diese 99 Sachen, diese 99 guten Taten, die wir ihm verdanken, hat er gar nicht gemacht. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der 99 Fehler macht, aber einmal eine Taube, Allah subhanahu wa ta'ala vergisst, yani Allah subhanahu wa ta'ala löscht alle diese 99 Taten, wenn diese Taube angenommen ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, yani diese Menschen, die von Ahlul Bid'ah sind, dass Allah sie recht leitet und sonstiges aus Barmherzigkeit. Aber wir nehmen nicht Rache, weil er gegen den Manhaj verstoßen hat, müssen wir uns an ihm rächen oder sonstiges. Nein, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Menschen recht leitet und die Gelehrten versuchen, yani mit Hikma, mit Weisheit und mit Barmherzigkeit und mit den Beweisen diese Sache von ihm wegzubringen. Und ansonsten gelten die Regeln, die wir eben aufgesagt haben bei Ahlul Bid'ah, die dazu aufrufen, nochmal die Ahlul Bid'ah, die bestätigt sind und dazu aufrufen, dass man sich nicht mit ihnen dass man sich nicht mit ihnen zusammentut, dass man kein Wissen von ihnen nimmt und dass man in Barmherzigkeit vor ihnen warnt.
يقول المصنفون وتحكي عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ما ضرب أحدا بيده أبدا ولا امرأة ولا خادما ومن تقم لنفسه مطلقا الحديث عند الإمام مسلم ولعل البعض عندما يسمع هذا النص تثور عنده شبهة كيف ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في مقام تربية الأبناء وتعليمهم الصلاة علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وأيضا مع قول الله تعالى في معالجة المرأة الناشز قال واضربوهن كمرحلة من مراحل التأديب فكيف نوفق بين حال النبي هذا وبين النصوص الواردة هل هناك اختلاف أو تعارض؟ الإجابة لا تعارض مطلقا لأنه كما تعلمون قضية الضرب كعلاج بتأخذ حكم الكي فاجعلوا آخر الدواء الكي يعني الضرب قد يحتاج إليه ولكن في آخر مرحلة بعد أن تبذل وسعك في التربية بمعنى ما يكون عندي طفل ببدأ أعلمه الصلاة من سن 7 سنين دي مرحلة التعليم مع التأديب لأن المرحلة دي أقوى مرحلة التكليف المندوب ما هوش واجب لأن الوجوب مع البلوغ فدي اسمها مرحلة التعليم بالتكليف المندوب يعني يستحب أن أنت تعلمه فأبدأ من سن 7 أعلم الولد أو البنت الصلاة واصبر عليه مرة بيصلي مرة بيصليش مرة بيتوضأ مرة مش مشكلة احنا في مرحلة تعليم وأسوة وقدوة ومتابعة وصلنا سن 10 في الغالب السن يكون خلاص اقترب على البلوغ سن 10 غالب الناس بتبلغ عند سن 10 أو 11 في الفترة دي يعني أصبح خلاص وصل لسن البلوغ وظهرت علامة من علامات البلوغ أصبح التكليف تكليف وجوب يعني يأثم إن ترك ويتوعد بالعقوبة فهنا قال واضربوهم عليها لعشر يعني بعد أن تستنفذوا جميع الوسائل التربوية فإن وصلنا لمرحلة لا يستقيم فيها الولد إلا بالضرب فالضرب جائز الضرب إيش؟ جائز ولكن كيف يكون الضرب؟ طب قبل الضرب هل هناك وسائل تربوية تساعدنا في تربية الأبناء بدون ضرب؟ نعم كثيرة جدا اسألوا علماء التربية علماء النفس كيف نتعامل مع الطفل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ذكر لنا كيفية التربية وهذا الكلام له حكم الرفع إلى النبي لأن هذا لا يقال إلا عن وحي قال لعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع من سن سنة لغاية 7 سنين لعب، علمه عن طريق اللعب. يعني إيه؟ جاءن الطفل مثلا 3 4 سنين بدأ شيء من التمرد عنده، وأنا عايز أعالجه بدون ضرب، أنا مش عايز أضرب طفل صغير، مش ما ينفعش أضربه خلاص. طب أعالجه إزاي؟ نقول لك أولا تبدأ تتبع مع هذا الطفل بعض الوسائل التربوية المفيدة له، منها إن حضرتك إذا أخطأ في شيء تكلفه بنظافته. هذه أول مرحلة. الولد بيجي مثلا يروح كاتب لك على الحائط بالقلم بتاعه، خلاص عادي جدا، نقول له ده خطأ وهذا ليس بصواب، الآن قوم بنفسك ونجيب له الأدوات وابدأ نظف هذا المكان. فنبدأ نحمله مسؤولية إزالة ما أفسد. إحنا عايزين نربيه شرعا أهو، يبقى مسؤول عن أفعاله، فنبدأ نقول له نظف. ده لا مش عارف كوباية أو الأكل بتاعه، نظف، اجلس كده يلا ونظفه. هذه الطبق بتاعك أهو التلة، حط الطعام فيه بإيديك، وآدي المناديل الطامبو نظف، وقعد جنبه كده لغاية ما ينظفه بنفسه. الولد على طول في نوع ذكاء، هيعرف انه لما هيخطأ هيتحمل خطأه، فيبدأ يراجع نفسه قبل ان يخطئ مرة ثانية. ادي واحد. اتنين، نبدأ عملية التشجيع والترغيب، وخاصة داويها بالتي كانت هي الداء. يعني ايه؟ ابنك شوية فيه شوية طاقة، استغل فرصة ضيوف عندكم عندهم طفل زيه، وابدأ اثني على الطفل التاني انه ما بيغلطش. يعني ايه؟ هتيجي البنت مريم دي عندنا وعندي ابن حسام، قول له شفت يا حسام، البنت مريم دي بتسمع كلام بابا، أمورة بتسمع كلام ماما. يبدأ هو ايه؟ يغار، فيبدأ يقلدها، يسمع كلام الأب وكلام الأم، داويها بالتي كانت هي إيه؟ الداء. رقم 3، المراحل التشجيعية الأخرى، إنك تبدأ تقتنص بعض الأعمال الطيبة في ولدك وتنميها فيه وتكافئه عليها وتشجعه وتذكرها أمام الضيوف. ده الواد حسام ده زي العسل، هو قاعد بقى والناس قاعدين بيسمع كلام مامته، ولما بيجي من الحضانة بيكتب الواجب، وشطور بيحفظ القرآن. تبدأ تذكر محاسنه ما تكتمهاش، فيبدأ يفرح فيزداد من هذه الأعمال الطيبة. يبقى احنا عايزين نربي. رابعا، احذر أن تسيء لولدك أو ابنتك أمام الناس بأفعال فيها منقصة يفعلها في البيت، لأنك كلما فعلت كلما ازداد عنادا وتمردا. لماذا؟ لأن طول ما هو مستور خلاص، لكن لما بتفضحه طب ما كده كده أنا خلاص، فبيزداد من هذا الفعل. يعني إيه؟ مثلا ما بيحفظش القرآن، ما تجيش قدام الناس تقول إيه؟ ده بليد، ما بيحفظش القرآن، ده مش كويس. يبقى أنت كشفت العورة عن ولدك. مثلا بعض الأطفال بيبول لا إرادي، خلاص عدى مرحلة البامبرز، خلع البامبرز، لسه برضو إيه؟ ما تجيش ده بيعمل فطيرة ويقول للناس افضحوا. هذه تؤدي إلى أن الطفل يبتلى بأمراض وعلل نفسية، فيبدأ يكره الناس، ينطوي، ينعزل عن الناس، يكره أبيه، يكره أمه. تبدأ مرحلة الأخلاق الذميمة تتكاثر بداخله. حاجة تانية، اوعى تفاضل بينه وبين إخواته، لأن دي قضية بتبدأ تخلي نوع من أنواع الغيرة بين الإخوة، فتولد الإيش؟ الغضب. الغضب الود الكره والبغض، كما رأينا في قصة يوسف عليه السلام مع إخواته، فتحذر من ده. يبقى لابد أن تكون عادلا مع جميع الأبناء. ذكرت محاسن هذا، تذكر محاسن ذاك وهذا، عشان ما يبقاش في نوع من الظلم يولد بغضا بين الأبناء. إيه كمان ممكن أستغل مع الطفل؟ إن أنا أمنعه عن شيء محبوب إذا فعل خطأ معين. يعني إيه؟ أنت معود ابنك مثلا أو بنتك في آخر الأسبوع بتروح تزوره خالته أو جده، وبيحب الزيارة دي أو بيستناها، نقول لو عملت خطأ الأسبوع ما فيش هنروح عند جده خلاص مش هنروح، وفعلا ما تروحش اسمها عقوبة. عمل خطأ خلاص ما فيش جده الأسبوع ده، ما فيش خالته الأسبوع ده، أو مثلا متعود توديه يتفسح تخرجه يروح عند أولاد الجيران يلعب معهم شوية الأسبوع ده ما فيش. وما فيش يعني ما فيش، مش أنت تقول ما فيش وأم من وراك توديه. دي أخطر حاجة في التربية، بعض الأمهات تفسد الأبناء وهي لا تدري. بيبقى الأب اتخذ قرارا والأم تخالفه من غير ما يشعر الأب. الولد انتكست تربيته بإيد الأم، ودي ليست عاطفة، العاطفة هنا غير محمودة بالمرة، لأن عاطفة أدت للإفساد. فننتبه لهذا، لابد على الأم أن تخبر الأب عن كل ما يفعله الطفل حتى يساهم معها في التربية، ونتفق على قرار واحد خلاص مفيش خروج مفيش خروج. ايه كمان؟ نحاول نحمل الولد نوع من انواع المسؤولية في البيت، لانه لما هيشيل المسؤولية هتختفي الاخطاء. ازاي؟ عنده اخته اصغر منه، انت بقى الكبير خلي بالك من اختك، لما تغلط تعمل كده، لا كده غلط، وحاول تعلمها الصح. فبدأ يشعر بالمسؤولين المسؤول عن الأخت، فاهم؟ فهو مش هيخطأ لأنه بدأ يراقب أخته في الخطأ، فهيبدأ يبعد عن الخطأ. يبقى دي كلها مراحل تربوية ممكن ننتهجها مع طفلنا مع أبناء في الفترات دي، بعيد عن الضرب تماما. طيب لو تمرد وزاد في العناد واحتاجنا للضرب، الضرب غير مبرح، لا تلطم له وجها ولا تكسر له عظما ولا تستخدم عصا تؤلمه أبدا. إما لا أضربه إزاي يا عم الشيخ؟ هات إيديك كده يا نادر وروح عامل له كده، هو ده الضرب؟ هو ده الضرب بس خلاص. مش هلولي دراعه أكسره له وارفصه برجلي وعد وعمل له ساعة وأحرقه بالشمعة؟ يا راجل عيب عليك، أنت مجنون، هذا ليس من الإسلام. ضرب معناه إيه؟ انه يعلم انه بيتضرب فقط، مش ان انا اذيه. وذلك كثير من المعلمين يسالوا طب نعمل ايه؟ نبقى غضبانين. غضبان ما تضربوش انت، ابعته على مدير المدرسه، لان المعلم بيبقى بشده الغضب ممكن لو ضرب ولد يكسره. لا 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 لا، ها تعالى المدير الشيخ سيد، روح يا نادر للشيخ سيد يعاقبك، قول له الاستاذ بعتني لك. طبعا انا بقى المدير قاعد في المكتب مبسوط بشرب شاي ومية مية، جاني نادر بقول له طب تعالى يا نادر، نادر ما تعملش كده تاني يا نادر، يلا تعالى فاصلك وتأسف الاستاذ. خلصت، ادي الضرب المقصود، مش ان انا اشده من شعره واضربه بالبوكس. انت هو انت كنت بتتدرب وانت صغير تضرب لي العيال؟ ما نصينك ما تضربش وتبكس وتشوت لي وتشلت، ده مش من الاسلام. واضح؟ إذا لا تعرض مطلقا. ثم إنما ضربش ليه؟ لأن من عمله النبي عرفوا قدر النبي فلم يحتاجوا إلى ضرب من رسول الله. وذلك العلماء قالوا مع حديث أنس، خدمت النبي 10 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا لأن أنس يعرف قدر نبيه، فما فعل أنس ما يغضب نبيه. شوف الأدب، عارف قدر النبي خلاص، فمش محتاج لضرب. واضح؟ وده برضه بيدل على كرم أخلاق النبي عليه الصلاة. ده في يوم أنس غضب، طفل بقى عنده 10 سنين، النبي بعته في مشوار مرضيش يروح، غضبان أنس، فيقول لك فذهبت ألعب مع الصبية فتبعني النبي وابتسم وقال أتذهب يا أنس؟ قلت الآن يا رسول الله. خلاص هاجري دلوقتي، ساب اللعب وجري يقضي. واضح؟ فإذا يا إخوة لازم نفرق. يبقى الضرب الوارد ده اخر مرحله في التاديب. والميل للمخالف قوي اللي ما نفعش معاه اي سبب من اسباب التربيه، وكذلك الضرب مع المراه، اي مراه دي للناشز فقط مش اي امراه، المتمرده العاصيه المخالفه المتكبره اللي بترفض امر الله وامر النبي وامر الزوج في الطاعه. واذا قال واللاتي تخافون نشوزهن، ودي كمان ما نضربهاش ابدا، ما نعمل ايه؟ فعظوهن. وبعدين ما نفعش الوعظ، واهجروهن في المضاجع، ما نفعش الهجر واضربوهن. طب اعرف ازاي؟ اسال النبي. قال ضربا غير مبرح، لا تلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح، ما تشتمهاش كمان، ما تقولهاش قبحك الله. ايه ده؟ دي مؤدبه الكلمه دي قوي على اللي بيحصل. ها يا ابن ويا بنت ويجي مسلم ما شاء الله، ها ده بعيد عن الاسلام تماما، ويكسرها. وبعدين يقول لك بتضربني، ما لازم تضربك طبعا، ما انت منتظر ايه؟ واحده بتكسر عظمها، لازم تكسر عظمك انت. وياما ازواج بيجوا تلاقي المفتوح في دماغه ورجليه مكسوره، اه يستاهل. وانت لو اتبعت تعاليم الاسلام كنت هتشال في قلب القلب. فهمت حاجه؟ يبقى الضرب غير مبرح، وننتبه لهذا جيدا، ولا تعارض بين النصوص. فالقضيه قضيه فهم وقضيه جمع للنصوص وقضيه فهم ايه المقصود بالضرب الوارد في الايه او في الحديث. نعم.
Bei Imam Muslim rahimahullah wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha erzählt über ihn, der Prophet hat niemals jemanden geschlagen, keinen Diener, keinen geschlagen, keinen beschimpft, auch nicht seinen Diener, und hat niemals für sich selbst Rache genommen. Und manch einer fragt jetzt, wie ist das beispielsweise mit dem mit der Ayah vereinbar, und schlagt sie zu sieben. Es gibt ja diesen Vers, und schlagt sie zu sieben. Dieses ist bezüglich des Kindes beim Beten. Und zwar müssen wir hier ganz viele Sachen verstehen, bevor wir zu dieser Sache kommen. Und zwar bis zu sieben Jahren geht man mit seinem Kind so um, dass man versucht, dass man es leicht zum Gebet gewöhnt. Mal betet es, mal betet es nicht. Mal mit Wudu, mal ohne Wudu. Dass man eine kleine, dass man dieses Gebet kennenlernt, etc. Bei dem Alter von 10 Jahren haben die meisten Jungen haben schon das Alter der Reife erreicht. Manche ein bisschen etwas früher, manche etwas später. Und da wird es zur Pflicht. Und hier ist das in Anführungsstrichen Schlagen erlaubt. Aber das Schlagen hat eine gewisse Eigenschaft, zu denen wir gleich inshallah kommen. Und wir müssen uns die Frage stellen, gibt es nicht viele, viele Möglichkeiten, bevor ich zu solchen Mitteln greife? Und zwar sollte man versuchen, psychologische Wege erstmal einzuleiten, um das Kind so zu erziehen, dass es solche Angelegenheiten annimmt. Beispielsweise, ein Kind fängt an die Wand zu malen zu Hause oder sonstiges. Wir versuchen, das Kind etwas Verantwortung zu geben. Wir sagen dem Kind, das, was du hier gemacht hast, das ist nicht korrekt. Hier hast du das Werkzeug dazu, Schwamm, Putzmittel, Lappen und sonst was. Mach das weg. Das Kind kriegt jetzt den Eindruck, und das wird sich bei Kindern prägt sich sowieso so etwas viel, viel stärker ein. Das Kind weiß jetzt, okay, ich habe jetzt diese Sache gemacht, weil ich diese Sache gemacht habe, werde ich nicht bestraft, aber ich muss diese Sache wieder rückgängig machen. Das heißt, jede Sache, die nicht richtig ist, ich muss sie rückgängig machen. So wird das Kind zweimal überlegen, ob ich diese Angelegenheit noch einmal tue oder nicht. Und man weiß, das Kind kennt dann die Konsequenzen von solchen Angelegenheiten. Die zweite Sache ist beispielsweise, dass man ein Kind mit einem anderen vergleicht. Beispielsweise, man ist zu Hause, man kriegt Besuch. Hier ist Kind A, da ist Kind B. Wir sagen jetzt einfach, mein Kind und dem anderen sein Kind sind da. Und dann sagen wir, guck mal, ich sage jetzt einfach mal, Kind B ist so gut zu seinen Eltern. Egal, was sein Vater sagt, der macht das. Egal, was sein Vater... Und der lernt Koran, Masha'Allah. Und der ist hin und her. Und das andere Kind wird eifersüchtig. Das verspürt eine Eifersucht. Ich will auch so von meinem Vater behandelt werden, dass er meine guten Sachen an den Tag legt bei anderen Personen. Dann wird dieses Kind das Gefühl haben und dieses Gefühl entwickeln, dass man dieses in sein eigenes Leben umsetzt. Man fängt an, seinem Vater zu gehorchen. Man fängt an, Koran zu lernen. Und ja, diese Sachen, die man dann einst genannt hat. Eine weitere Angelegenheit ist, dass man Belohnungen gibt. Beispielsweise, der Sohn macht eine Sache, MashaAllah, das hast du gut gemacht, hier, eine Belohnung. Ja? Das motiviert das Kind auch, in diesen Angelegenheiten fortzuführen und diese aufrechtzuerhalten. Und man nennt, auch bei dieser Phase, nennt man die guten Eigenschaften des Kindes. Komm, MashaAllah, mein Kind, das mittlerweile bei, keine Ahnung, Surat al-Falaq, beim Koran, yani, MashaAllah, es lernt sehr schnell und macht alles, was ich will und streichelt das Kind so und das Kind dann so leicht beschämend vor den Leuten und so. Aber das yani, entwickelt auch das Gefühl, dass man etwas richtig macht, etwas, das meinem Vater gefällt und das wohl auch gesellschaftlich gut angesehen ist. Das heißt, ich bin auf einem gesellschaftlich guten Weg. Außerdem sollte man sehr, sehr vorsichtig sein bezüglich des Warnens seiner Kinder und das Verantwortlichmachen für einige Sachen vor anderen Leuten. Denn das kann einen psychologischen Schaden für den Rest des Lebens eines Kindes ausmachen. Wenn man beispielsweise einmal das Kind schikaniert vor den Leuten, hat einen Fehler gemacht, warum? Das Kind ist ja nie, das kriegt eine psychologische Blockade und man hat sehr, sehr viele Schwierigkeiten, danach das Kind so zu erziehen, so zu biegen, so zurechtzubiegen, wie man es gerne hätte. Genauso wie, ja, hier, mein Kind lernt nicht Koran. Also sowieso, Ayman lernt nicht Koran beispielsweise. Mein Sohn heißt jetzt Ayman. Ayman lernt nicht den Koran. Oder der macht in die Hose nachts, macht er in die Hose. Und das Aufzeigen seiner Mängel vor den Leuten, das ist auch eine sehr, sehr schwerwiegende Sache, die Kinder, yani, ist, das war das Einzige, was er zu verbergen hat. Was gibt es jetzt noch zu verbergen? Yani, diese Intimität zwischen den Eltern und des Kindes ist sozusagen durchgebrochen. Auch eine sehr, sehr wichtige Sache ist bei den Geschwistern. Kein Bruder vor seiner Schwester oder sonstiges einen Vorzug ziehen. Der hat das und das Recht und der hat das und das nicht. Wir kennen diese Sache bei der Geschichte von Yusuf a.s., wie diese ausgegangen ist. Dass sie mit ihm weggegangen sind und ihn zurückgelassen haben und so weiter und so fort. Diese Sache hinterlässt einen sehr, sehr starken psychologischen, ich sag mal, ein Stempel, einen psychologischen Stempel für den Rest des Lebens. Eine sehr, sehr starke Sache ist beispielsweise auch, wenn man dem Kind etwas verbietet. Etwas, was das Kind sehr, sehr lieb hat. Beispielsweise, ihr geht samstags immer spazieren in den Spielplatz oder sonstiges. Und dann macht es einen Fehler. Und dann sagst du, okay, Samstag kein Spielplatz. Samstag gehen wir nicht zum Spielplatz. Und dann sollte auch eine konsequente Entscheidung getroffen haben. Nicht, heute gehen wir nicht zum Spielplatz, heute ist Montag. Heute ist der Fehler gemacht worden und dann Samstag wird das Herz wieder weich und wir gehen trotzdem. Nein, es sollte konsequent sein, sodass das Kind weiß, okay, Fehler gemacht, halas, safi, wie man sagt, das war's. Samstag kein Spielplatz mehr. Und auch der Frau sollte da, die Frau sollte da sehr, sehr sensibel damit umgehen. Ja, hier ist kein Platz für falsche Gefühle, denn die Toleranz bezüglich der Gefühle ist hier fehl am Platz sozusagen. Yani, wenn der Vater sagt, ne, kein Spielplatz und die geht hinter seinem Rücken und geht trotzdem mit ihm zum Spielplatz, yani, da ist keine Autorität mehr. Man hat nicht mehr dieses Sagen, dass das Kind versteht, okay, wenn der Vater was sagt, dann ist das auch so. Auch eine Sache ist, Verantwortung zu übernehmen. Beispielsweise, der Sohn ist etwas älter, die Schwester, die kleine Schwester, ist noch sehr energisch, sehr, sehr, sehr energiereich und so. Und dann sagt man so, pass auf deine Schwester, wenn sie etwas Falsches macht, dann sag ihr, sie macht was falsch. Dann wird er, nicht nur er wird auf seine Fehler schauen, sondern er wird auch auf die Fehler von seiner Schwester schauen und versuchen, diese gerade zu biegen oder ihr zu sagen, dass das so nicht korrekt ist. Und er hat ja dann die Verantwortung zu sagen, was richtig ist. Und wenn er da einen Fehler macht, dann widerspricht er sich selbst in dem, was er selbst gesagt hat, weil er eine Sache für richtig gesprochen hat und er würde sich dann selber widersprechen. Das weckt eine Art Verantwortung in dem Kind. Anas
ibn Malik.
Anas ibn Malik, radiallahu anhu, hat über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, überliefert, und er war der Diener des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, für 10 Jahre. Tamam, Sini? 10 Jahre. Dass er gesagt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, niemals Uff gesagt hat. Und niemals, warum er eine Sache getan hat, das heißt, wenn er einen Fehler gemacht hat, und wenn er eine Sache nicht gemacht hat, warum er diese Sache unterlassen hat, subhanallah. Niemals hat er eine Sache für schlecht erklärt. Yani, etwas ist gefallen, warum hast du das gemacht? Oder etwas ist nicht gefallen, warum hast du das dieses nicht gemacht? Diese Sache hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht erwähnt. Außerdem, wenn diese Sachen nicht eintreffen, dann kommt das, wo wir eben drüber gesprochen haben, das mit dem Schlagen. Und das mit dem Schlagen sollte, genau wie der Sheikh eben gezeigt hat, dass das Kind weiß, nur dass das Kind weiß, ich werde geschlagen. Wie der Sheikh Hafizullah ebenso auf meine Hand geklatscht hat, kein Bruch, ich gehe nicht hin und trete ihn zusammen oder gebe ihm einen Box oder sonstige Art. Ich hier einen leichten Schlag auf die Hand, dass er weiß, es wird. Und nicht treten, wie man einen Esel tretet oder sonstiges. Einen leichten Schlag auf die Hand, so dass das Kind weiß, okay, so einen Schlag habe ich von meinem Vater noch nicht bekommen. Es ist eine neue Phase eingetreten. Er tritt in eine neue Situation ein. Er weiß, okay, ich werde geschlagen. Das ist damit. Und auch bei einer Frau, erst wenn sie deinen Befehlen widerspricht und Allahs Befehlen widerspricht und dann. Und selbst dann sollst du, wie es im Koran steht, ihr eine Nasiha geben. Okay, Nasiha bringt nichts. Dann unterlässt du sie für einige Zeit. Das bringt nichts. Dann kommt dieser Schlag, von dem wir eben gesprochen haben. Erst dann, nachdem all diese Phasen durchgegangen sind, dann kommt dieser leichte Schlag. Damit sie weiß, okay, so einen Schlag habe ich von meinem Mann noch nicht bekommen. Ich bin kurz davor, geschieden zu werden von meinem Mann, wenn das nicht. Das soll etwas signalisieren. Das soll nicht Schmerz zufügen oder Leid zufügen oder sonstiges, wie von einigen falsch verstanden wird und von einigen Islam-Hassern an den Tag gebracht wird.
نختم اللقاء بهذا الحديث الوارد عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في إحدى المعارك فنزل يستريح تحت ظل شجرة وعلق بها سيفه ونام عليه الصلاة والسلام فإذا برجل يأتي فيأخذ السيف ليقتله وقال له من يمنعك مني قال النبي الله فسقط السيف من يده فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ونادى أصحابه فأخبرهم بما حدث وقال للرجل من يمنعك مني فقال كن خير آخذ يا رسول الله فعفى عنه النبي طبعا لو حضرتك كنت تطرح خفت على طول لكن يقتلك الآن ولكن انظر إلى العفو عند المقدرة الآن السيف في إيدي النبي يقدر على أن ينتقم لكنه كان لا ينتقم لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام مشكلتنا بقى هي دي يا أخوي مشكلتنا الانتقام للنفس عايزين نتعلم ألا ننتقم لأنفسنا ولكن عند انتهاك الحرمات فقط نغضب لله عز وجل وده كان منهج النبوة كان لا يغضب إلا لله إن كان عن نفس الأخلص يتنازل النبي ويعفو النبي ويصفح النبي فهنا يعلمنا الدرس إن العفو شيمة العظماء لذلك يقول المصنفون إن العفو والتسامح صفة العظماء حقا وخلق الأنبياء صدقا وبهذا القدر نكتفي
شيخنا بس لما وقع السيف وقال من يحميك مني ماذا قال هو ماذا قال
كن خير آخذ خير من أخذ السيف عفو عني نعم
bei einer der Schlachten weiß nicht ob das die richtige Pluralzahl ist bei einer der Schlachten von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Schwert und hing es an einen Baum. So kam einer von den Kuffar und nahm das Schwert und sagte, wer schützt dich jetzt vor mir? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Das Schwert fiel Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm das Schwert und die Sahaba sind gekommen und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer schützt dich vor mir? Und dann sagte dieser Mann, sei ein guter Nehmer. Das heißt, er hat ja das Schwert wieder genommen. Wörtlich übersetzt heißt, sei ein guter Nehmer. Aber wenn man das sinngemäß übersetzt, sei barmherzig mit mir, verzeih mir. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn gehen lassen. Und er war jetzt in der Lage, ihn umzubringen, obwohl er hatte nicht beschimpft, er wollte ihn umbringen. Yani, er war alleine, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er wollte ihn umbringen. Und hier nehmen wir yani, die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, selbst mit jemandem, der ihn umbringen wollte. Yani, er lässt ihn einfach frei gehen und tut nichts weiter mit ihm. Die Salaf sagten, die Barmherzigkeit ist mit Recht die Eigenschaft der Großartigen und wahrlich die Eigenschaft der Propheten. So sollten wir versuchen, in unserem Leben yani, unsere Situation mit viel Barmherzigkeit zu schmücken. Denn egal, wo die Barmherzigkeit hingeriet, so schmückt es diese Sache aus. Und yani, wahrlich, es gibt nichts Besseres als das Vorbild nehmen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Barmherzigkeit. Möge Allah uns von diesen Leuten machen.
Barakallahu fikum. Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.